Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Micha 6, Vers 8, das ist unser Wochenspruch. Ein Bereich, in dem sich zeigt, ob wir Gottes Wort halten, ist die Familie. Der Predigtext aus Markus 10 nimmt dabei die Ehe und die Kinder in den Blick. Auch wenn wir nicht verheiratet sind oder keine Kinder haben, wirft Gottes Wort auch ein Licht auf unsere anderen Beziehungen, die wir pflegen oder pflegen könnten. Wir lesen Markus 10, 2-9, 13-16. Und die Pharisäer kamen hinzu und befragten ihn, ob es dem Mann erlaubt sei, die Frau zu entlassen, um ihn zu versuchen. Er aber antwortete und sagte ihnen: Was hat Mose euch geboten? Sie aber sagten: Gestattet hat Mose, einen Scheidebrief zu schreiben und zu entlassen. Jesus aber sagte ihnen: Im Blick auf eure Herzenshärtigkeit hat er euch dies Gebot geschrieben. Von Anfang der Schöpfung an hat er, Gott, sie männlich und weiblich gemacht. Deswegen wird ein Mensch verlassen, seinen Vater und seine Mutter, und die zwei sollen ein Fleisch werden. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was also Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Und sie brachten zu ihm Kindlein, damit er sie anrühre. Die Jünger aber schalten sie. Jesus aber sah das und wurde unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die Kindlein zu mir kommen, hindert sie nicht, denn solcher ist die Herrschaft Gottes. Amen, ich sage euch, wer immer die Gottesherrschaft nicht annimmt wie ein Kindlein, keinesfalls geht er hinein in sie. Und er umarmte die Kindlein und segnete sie, indem er die Hände auf sie legte. Wir haben hier mit diesem Text einen sehr eigenartigen Zugang zu dem schönen Thema der Ehe, nämlich ihre Krise und damit verbunden auch ihre Scheidung. Eine Scheidung war schon immer ein Elend. Menschen ließen sich auch damals scheiden und sie haben nicht gefragt, ob es Gott gefällt. Sie haben diese Gabe Gottes, die Ehe, nicht wertgeachtet. Da erschien der Partner auf einmal nicht mehr als Gefährte, als Ergänzung, als Bereicherung, als Hilfe und Beglückung, sondern als Gegner. Und nun sind gegenüber dem Partner die eigenen Interessen zu vertreten. Niemand soll sich schämen, wenn das Eheschiff in Not gerät, in Seenot gerät. Aber sollte es dann nur darum gehen, Gründe für eine Scheidung zu suchen? Es könnte ja doch noch gefragt werden: Müssen wir uns scheiden lassen? Müssen wir die Hoffnung begraben und das treue Versprechen zurückgeben? Muss die Seele der Kinder erschüttert werden? Muss die Gemeinde Gottes, wenn sie in diese Ehe hineinragt, betrübt werden? Die nach der Scheidung fragen, spüren ja, wo Jesus steht. Er wird die Scheidung verneinen. Und er wird sich gegen Mose oder das, was sie von Mose da herauslesen, stellen. Die Absicht der Fragesteller war, Anklagepunkte gegen Jesus zu sammeln. Jesus hielt sich gerade im Ostjordangebiet auf. Der Herrscher, König Herodes Antipas, hatte Johannes den Täufer wegen dieser Thematik hinrichten lassen. Denn der hatte gewagt zu sagen, es ist nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Und das kostete ihn den Kopf. Nach Johannes dem Täufer haben schon viele gesagt: Da will ich mich gar nicht hineinhängen. Das gibt nur böses Blut, das kostet mich noch den Kopf. Die Pharisäer fragen, um ihn zu versuchen, darf man seine Frau entlassen? Eigentlich aus einer Nebenbemerkung aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 24, gleich am Anfang, schließen sie auf die Scheidung. Und das war längst gängige Praxis. Statt fremd zu gehen, heiratete man sukzessive. Man heiratete sich ebenso durch. Der Mann durfte nur nicht versäumen, sich Formulare für die nächste Scheidung zu beschaffen. Vielleicht hat er so einen Abreißblock gehabt und füllte aus und gab der Frau den Schein. Dann war sie abgesichert für andere Beziehungen. Jesus deckte mit seiner Rückfrage die Motive der Fragesteller auf. Und sie erringen, erkämpfen, ergattern sich ein Ja Gottes zu ihrer Scheidungspraxis. Aber Jesus unterlässt nicht hinzuzufügen, weil ihr eurem Partner gegenüber so gefühllos, so starrsinnig seid. Er bescheinigt den Menschen eine Haltung der Verschlossenheit gegenüber Gott. Und diese Verschlossenheit gegenüber Gott zieht auch eine Haltung nach sich, die das Verhältnis zu dem einst so geliebten Menschen einfach nicht mehr gedeihen lassen will. Hartherzigkeit. Es gibt so etwas wie eine Auflösung einer solchen Beziehung. Auch wir als Gemeinde haben eine Auflösungsklausel in unserer Gemeindesatzung. Was passiert, wenn es uns nicht mehr gibt? Können wir jetzt heute gerade gar nicht denken. Aber dann gibt es eine Auflösungsklausel. Und solche Klauseln sind dazu da, eine Not zu beenden. Auflösungsklauseln sind nicht das Ziel, weder in der Gemeinde noch in der Ehe. Das ist doch nicht die Not, wenn man jemand anders kennenlernt und sich in den vielleicht hoffnungslos verliebt hat. Es kann zwar sein, dass das Herz auf einmal zur anderen Seite ausschlägt, aber dieses Phänomen wäre ja ein Anlass zu einer Selbstoffenbarung, die den Reiz reduziert oder nimmt und es wieder möglich macht, dem Partner liebevoll in die Augen gucken zu können. Es gibt sicherlich auch andere Gründe, warum sich Menschen scheiden lassen. Das ist eine Notordnung. Jesus setzt diese Notordnung nicht außer Kraft. Aber er bleibt gegenüber seinen Herausforderungen nicht bei der Scheidung stehen. Er entfaltet ein Verständnis von Ehe und entfaltet es nicht aus der Ehekrise heraus. Ein verhärtetes Herz kann für eine Ehe nichts Gutes abwerfen. In solchen Zeiten kann irgendein Ruf oder ein Ratschlag einzuhalten als Zumutung empfunden werden. Wie kann man da wieder rauskommen? Jesus erinnert daran, dass die Ehe aus Gottes Hand hervorgegangen ist. Und darum ruft Jesus in die Krise hinein: Nein, nicht scheiden lassen. Lasst euch faszinieren von dem, was Gott tun kann. Und darum auch, was eure Ehe sein kann. Wo ihr meint, am Ende zu sein, ist Gott doch noch lange nicht am Ende. Jesus setzt fort: Deswegen wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen. Sie werden aus ihren Herkunftsfamilien herausgelöst. Sie lassen sich herauslösen. Und jetzt darf doch niemand anderes die beiden an sich saugen. Aus den beiden wird ein neuer Mensch. Die beiden erleben ihre Beziehung als eine Schöpfung Gottes, in die Gott seine ganze Liebe hineingearbeitet hat. Sicherlich haben wir selber viel herumgekramt, als wir uns versuchten zu finden haben, die Konkurrenz ausgeschaltet. Aber die Beziehung ist letztlich aus Gottes Hand hervorgegangen. Was einer dem anderen nun Gutes tut, das tut er sich selbst Gutes. Und so ist Gottes Schöpfung angelegt, so gut. Und weil sie so gut ist, wird sie auch mit einem Gebot behängt. Jesus wendet sich noch einmal an seine Zuhörer: Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Wenn sich Gott in die Ehe hängt, dann ist das Herrenrecht über die Ehe, Mann und Frau und jedem Dritten, der sich einmischen will, entzogen. Die Ehe ist sein Ding, er ist der Herr. Und das sollen wir nicht wie Herren und Damen zur Kenntnis nehmen, sondern wir sollen es wie Kinder annehmen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ja gleich noch. Wer Ehe trennt, stößt auf den, der Scheidung hasst. Darum sagen wir uns nicht: Na, zur Not lassen wir uns scheiden. Vielleicht haben wir das schon mal gedacht, als ich so geheiratet habe, habe ich gedacht, naja, 50 Jahre, aber sollte nicht sein. Sondern wir lassen uns ermuntern. Glaubt an das Evangelium. Glaubt an das Evangelium mit seiner erlösenden Kraft. Wir können zusammentragen, was an der Ehe alles gut ist. Das Sprechen miteinander, dass wir Kinder haben, wenn wir welche haben. Dass wir Zeit und Nähe haben. Dass wir gemeinsam etwas gestalten können, kreativ sein können in Wohnung, Haus und Garten. Dass wir Krisen meistern können, selbst solche, die länger andauern. Dass wir füreinander sorgen können. Wir haben viel Alleinlebende auch unter uns, die sich nach Nähe sehnen, ob als Single, verwitwet, geschieden, nach gescheiterter Beziehung, traurig dabei oder vielleicht damit zurechtkommend. Sicherlich gibt es trotz mancher Sehnsucht auch ein Maß an Freiheit, das Eheleute mitunter vermissen. Es ist ein Maß an Freiheit, das reiferen Paaren jenseits der Kindererziehung dann auch irgendwann wieder geschenkt ist. Da habe ich mich auch vor Jahrzehnten gefragt, ob wir das noch erleben. Bums, ist man ein paar Jahrzehnte älter und hat die Freiheit. In jeder Zeit darf sich die Ehe ihre Verunsicherungen inmitten einer orientierungslosen Gesellschaft eingestehen und auch Überforderungen, die es in der Ehe gibt, zugeben. Gleichzeitig dürfen wir auch nach einer neuen gemeinsamen Berufung fragen, gemeinsam Lasten tragen und Freuden miteinander teilen. Es ist alles im Rahmen einer jeweils begrenzten Zeit. Und eine Berufung zum Vorbild für andere, insbesondere für Nachwachsende. Unsere Kinder werden sich an uns orientieren. Oftmals jedenfalls. Und da ist es gut, wenn wir uns manchmal füreinander auch neu entscheiden. Und solche Entschiedenheit gedeiht natürlich auf dem Nährboden guter Gefühle. Anfänglich immer besser. Aber jede Liebe gedeiht nicht allein auf der Basis guter Gefühle, sondern einer gegenseitigen Vertrautheit. Und die gegenseitige Vertrautheit ist dabei gebunden als Basis an die Treue Gottes. Gottes Treue ist die Basis für die Vertrautheit unserer Beziehung. Und für diese Treue Gottes dürfen wir uns immer wieder entscheiden. Das ist nicht so etwas, was uns nur so wie Regen über den Kopf träufelt, sondern das ist auch mit Entschiedenheit verbunden. Ich möchte die Treue Gottes auf mich und auf unsere Beziehung beziehen. Im anderen Teil des Textes geht es um die Kinder. Und sie brachten zu ihm Kindlein, damit er sie anrühre. Die Jünger aber schalten sie, die sie brachten. Jesus aber sah das und wurde unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die Kindlein zu mir kommen, hindert sie nicht. Denn solcher ist die Herrschaft Gottes. Amen, ich sage euch, wer immer die Gottesherrschaft nicht annimmt wie ein Kindlein, keinesfalls geht er hinein in sie. Und er umarmte die Kindlein und segnete sie, indem er die Hände auf sie legte. Hier werden Mini-Menschen gebracht. Mini-Menschen, die bereits selbst laufen können, wahrscheinlich zum Teil. Aber wenn, dann noch unselbstständig. Das Wort Minimenschen gebrauchte eine Mutti, die mit ihren Minimenschen zum Winterspielplatz kommen will. Und ich fand diesen Ausdruck ganz nett. Hat mir gefallen. Die sollen nicht gehindert werden. Die Absicht der Angehörigen war, dass Jesus sie anrühre und die Hände auf sie lege. Aber durch die Maßnahmen der Jünger Jesu, für Jesus Ruhe zu schaffen, kommt es beinahe nicht zum Anrühren durch Jesus, sondern nur zum Anfahren durch seine Diener. Und sie dachten, das, was sie da tun, das tun sie ganz im Sinne von Jesus. Aber dem Schock für die Eltern folgt hier der Schock für die Jünger. Jesus wurde wütend. Eine seltene Vokabel im Neuen Testament, dass Jesus wütend wurde. Eine Kluft tat sich auf zwischen ihm, Jesus und ihnen, den Jüngern. Und ein doppelter Befehl machte die Maßnahmen der Jünger rückgängig. Lass die Kindlein zu mir kommen, hindert sie nicht. Die Kinder gehören unbedingt dazu, denn solcher ist die Herrschaft Gottes. Da sind nicht nur die Kinder, die gerade dabei waren, nicht nur sie sind gemeint zu kommen, sondern alle Kinder. Er sagt, solchen und solches ist zu verallgemeinern, solchen Kindern. Solchen gehört die Herrschaft Gottes. Kinder soll man nicht warten lassen, ihre Zuführung zu Jesus nicht hinauszögern. Hier werden große Fehler gemacht, wenn wir denken, naja, die Kinder sind noch nicht so weit, die verstehen noch nicht alles, sondern es ist zeitlich gut, Kinder zum Kindergottesdienst zu bringen, selbst wenn sie nicht alles verstehen würden. Sie verstehen schon den Geist, der dort herrscht. Kinder sind unter die Heilsmacht Jesu zu bringen. Die Herrschaft Gottes durchbricht alle Grenzen, auch die des Lebensalters. Und man hole also die Kinder aus ihren Winkeln, dass Jesus sie segne. Aufbauend auf diesen Sachverhalt radikalisiert Jesus noch weiter. Nicht auch Kinder, sondern nur Kindern gehört die Gottesherrschaft. Da fragen wir uns vielleicht als etwas Ältere, die Kinder sind ja draußen, sie sind ja älter, wie, gilt uns das gar nicht? Nein, nur so wie sie ins Reich Gottes finden, finden alle hinein. Amen, ich sage euch, wer immer die Gottesherrschaft nicht annimmt wie ein Kind, keinesfalls geht er in sie hinein. Die Gottesherrschaft ist hier so gedacht wie ein Festsaal, den man betritt, wenn man die Botschaft annimmt, und zwar wie ein Kind. Vielleicht das schöne Weihnachtszimmer, man kommt da so rein, wie ein Kind. Und das trifft auch auf die Ehe zu, dass man die Ehe so annimmt wie ein Kind. Kindlich, naiv vielleicht. Kinder kennen wir natürlich auch anders. Wir kennen Kinder zänkig, unreif, unvernünftig, unselbstständig, bockig, ängstlich, egoistisch. Und Paulus sagt im Epheserbrief Kapitel 4, lasst uns nicht Kinder sein. Aber das andere ist, Kinder stehen am Anfang, haben noch nichts, können nichts, gelten noch nichts. Und so besagt der Aufruf Jesu, lasst euch hinter alles zurückversetzen, was ihr schon erworben habt und was ihr geworden seid. Geht hinter eure Weisheit zurück und fangt vor Gott wirklich mit dem Anfang an, wie ein eben geborener Säugling. So lesen wir im 2. Petrusbrief. Fangt am Anfang an. Als wir noch nichts gegolten haben, nichts hatten, wie Kinder. In das Reich Gottes kommen wir nicht, wenn wir auf das bisher noch einen draufsetzen, sondern durch eine neue Geburt, indem wir Gott nötig haben. Gott nötig haben bis auf den Grund, dass wir uns das kindliche Vertrauen schenken lassen. Das war ja das Gespräch mit Nikodemus, der so dachte, was muss ich tun? Und Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Jesus zieht die Kinder in das Zentrum seiner Liebe. Wie sich der Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich Jesus über sie. Zum einen öffnet Jesus uns die Augen für die Kinder. Und zum anderen ermutigt er uns zu vertrauen wie Kinder. Amen.